Ja, worüber wollen wir heute Morgen sprechen? Wie gesagt, wir befinden uns ja noch am Jahresanfang. Und es ist ja manchmal interessant, wie Gott das auch so lenkt, nicht? Wenn ich nochmal auf dieses Lied hier zurückkomme, was wir gerade gesungen haben, da heißt es ja immer in dem zweiten Teil, Gottes Güte, Gottes Treue sind an jedem Morgen neu. Und es gibt ja ein Wort, das so ähnlich klingt, und darum soll es heute Morgen gehen. Und zwar ist ein sehr bekanntes Wort aus den Klageliedern. Und zwar Klagelieder 3, es sind da die Verse 22 und 23. Und da heißt es ja, Gottes Güte ist es, dass es mit uns noch nicht gar aus ist. Schlachter übersetzt das so, dass wir noch nicht gänzlich aufgerieben wurden. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Sie hat also noch kein Ende, heißt es da. Und deine Treue, Gott, o Herr, ist groß. Um diese beiden Verse soll es heute Morgen also einmal gehen. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Wort auch für den Jahresanfang. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns eigentlich sehr wünschen, dass wir eigentlich so jedes Jahr ja mit der Stunde Null beginnen könnten, so jedes neue Jahr. So, das heißt also so völlig unbelastet. Aber nun wissen wir, dass das im realen Leben natürlich nicht so der Fall ist. Und wenn wir in die Politik hineinschauen, ist es ja ähnlich. Die schieben auch wie jedes Jahr, schieben sie also einen Berg von Problemen vor sich her und tragen diesen Berg von Problemen mit ins neue Jahr hinein. Und im persönlichen Leben bei uns ist es nicht anders. Nicht, wir tragen, um es jetzt mal in einem Bild auszudrücken, wir tragen so einen Rucksack mit hinein in das neue Jahr. Nicht, und in diesem Rucksack befinden sich gute Erfahrungen, befinden sich aber auch traurige Erfahrungen aus dem alten Jahr, die uns auch schmerzen, die uns wehtun. Wie auch, sag ich mal, schwierige Aufgaben, die unbedingt in diesem Jahr mal in Angriff und gelöst werden müssen. Wie vielleicht auch offene Fragen, auf die wir unbedingt eine Antwort gerne haben möchten. Und ich denke, gerade diese beiden Verse, die wir gerade gehört haben, also die Güte des Herrn ist es, dass wir noch nicht gar aus sind und dass seine Barmherzigkeit also noch kein Ende hat, sondern dass sie alle Morgen neu ist und dass seine Treue groß ist. Ich denke, gerade dieses Wort will uns vor Augen halten, dass trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller offenen Fragen, trotz aller traurigen Erfahrungen im alten Jahr, dass Gott auch im neuen Jahr wirklich noch da ist. Und dieser Text, diese beiden Verse geben uns dabei zwei Antworten auf zwei ganz entscheidende Fragen. Und wie Sie in dieses neue Jahr hineingehen und wie Sie in diesem neuen Jahr bestehen, hängt unter anderem davon ab, ob wir die richtigen Antworten auf diese zwei Fragen bekommen. Und diese beiden Fragen sind, erstens, auf welchem Fundament stehen wir heute? Und die zweite Frage, die zwingend daraus folgt, ist, worauf dürfen wir in Zukunft, ja, oder beschränken wir uns mal auf das Jahr 2014, worauf dürfen wir hoffen, wenn wir unseren Blick auf das Jahr 2014 werfen? Und so wollen wir mal diesen Text, diese beiden Verse angehen, nicht unter dem Blickwinkel dieser beiden Fragen, natürlich mit den entsprechenden Antworten. Kommen wir also zu der ersten Frage, auf welchem Fundament stehen wir heute, stehen wir jetzt? Und da gibt uns ja Jeremia schon eine erste Antwort, und zwar im ersten Teil von dem Vers 22, wo er also sagt, die Güte des Herrn ist es, dass wir noch nicht gar aus sind oder dass wir noch nicht gänzlich aufgerieben worden. Ich meine, wenn man diesen Vers so liest, der klingt ja zunächst mal nicht so, ja, so tröstlich, so zuversichtlich. Nicht, dass man sich fragt, ja, was bringt mir dieser Vers eigentlich? Hilft er mir eigentlich weiter? Hilft er mir, ja, mein persönliches Leben, alles, was darin so abläuft, zu verstehen, auch mit Blick auf das neue Jahr 2014? Nicht, und diese Fragen aus folgendem Grunde. Da kommt eines Tages eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Personen zu Jesus Christus. Und berichtet ihm Folgendes. Herr, hast du schon gehört, was da im Tempel passiert ist? Und Jesus fragt zurück, was ist denn da los gewesen? Ja, Herr, weißt du denn gar nicht, was der Pilatus da angerichtet hat? Da war zwar diese etwas rebellische, die etwas aufrührische Gruppe von Galiläern in diesen Tempel gekommen, aber während sie da ihren Gottesdienst oder ihren Opferdienst gefeiert haben, sind sie auf Veranlassung von Pilatus, sind sie im Tempel niedergemetzelt worden. Herr, was sagst du jetzt nun dazu? Und Herr, du siehst doch jetzt, welches Leid da in diese Familien der Galiläer hineinkommt. Nee, und da spüren wir, da merken wir, ja, wie diese Begebenheit damals ja nach einer politischen und nach einer seelsorgerlichen Antwort ruft. Und liebe Geschwister, haben wir die Antwort noch im Ohr, die Jesus Christus da gesagt hat? Haben wir sie noch im Ohr? Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen wie diese. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen wie diese. Dass wir das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich ist eine politische und eine seelsorgerliche Antwort wichtig, klar. Aber beide Antworten gründen auf eine ganz andere Antwort, nämlich auf die Antwort Jesus Christus. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das begreifen, dann können wir auch von dieser Antwort her ja griffige, schlüssige Antworten kriegen auf die Fragen, die uns so unter den Nägeln brennen. Und diese grundlegende Antwort, ja, die erfahren wir jetzt bereits hier bei Jeremia, wenn er sagt, die Güte des Herrn ist, dass wir eben noch nicht gar aus sind. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das begreifen, dann bekommen wir auch aus diesen Versen wirklich Trost und Zuversicht auch für das Jahr 2014. Und jetzt ist natürlich die Frage, was müssen wir denn verstehen, liebe Geschwister? Was müssen wir denn verstehen? Ich denke, wir müssen uns wirklich einmal darüber klar machen, wie unsere Situation, wie unsere Lage wirklich vor Gott ist. Dass eben zu Recht der Zorn Gottes über uns Menschheit steht. Und wenn wir das nicht begreifen, wenn wir das nicht verstehen, dann bewegen wir uns immer so an der Oberfläche. So nach dem Motto, naja, jeder hat so seine kleinen Fehler, nicht jeder hat so ein paar Macken und Kanten und Ecken und jeder braucht so ein bisschen Hilfe für die Lebensbewältigung und so weiter und so fort. Aber liebe Geschwister, darum geht es gar nicht. Darum geht es nicht. Der Grund, dass Gott gnädigerweise und damit unverdient unser Leben erhält und führt, und dass wir schon so viel Gutes von ihm erfahren haben. Und der Grund, dass wir, wie es in diesen Versen heißt, noch nicht gänzlich aufgerieben sind, noch nicht gänzlich mit uns aus ist, beruht auf der einzigen Tatsache, nämlich auf der Güte Gottes. Und Güte Gottes ist nicht einfach so eine allgemeine Freundlichkeit, sondern Güte Gottes ist, so wie ich es bei Menge gelesen habe und bei Schlachter, ja, Gnadenerweisungen, Gnadenbeweise. Nun gut, nun sind das zwei Begriffe, die gehören auch nicht unbedingt so zu unserem täglichen Wortschatz, nicht? Wer gebraucht schon dieses Wort Gnadenerweisungen, Gnadenbeweise? Aber es heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass Gott gnädigerweise aktiv in unser Leben greift, immer wieder und immer wieder, obwohl wir kein Anrecht darauf haben. Das heißt es. Und ich weiß nicht, liebe Geschwister, ob uns das immer wieder so bewusst ist, ob uns das immer wieder so klar ist, vor Augen steht. Wir denken doch oftmals, nicht, dass wir doch noch so ganz gut durch den Tag kommen, weil bei uns die Zeiten auch noch nicht so schlimm sind. Aber je mehr würde uns dann sagen, nein, es ist allein die Güte Gottes. Das ist das Fundament, auf dem wir jetzt stehen. Und das müssen wir also in der Tat ja so sehen. Und wir könnten uns nicht, liebe Geschwister, wir könnten uns nicht beschweren, wenn uns Gott morgen fallen lassen würde. Wir haben noch nicht mal ein Recht darauf zu leben. Das müssen wir mit aller Nüchternheit sehen. Weil wir nämlich schlicht und einfach unser Leben verwirkt haben, aufgrund unserer, ja was weiß ich, Ignoranz, aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Gleichgültigkeit gegenüber dem heiligen Gott. Und der württembergische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker, der hat das mal in aller Deutlichkeit so gesagt: Gott ist mir das Leben nicht schuldig. Ich kann nichts von ihm fordern. Gott ist mir das Leben nicht schuldig, ich kann nichts von ihm fordern. Nicht, das ist Tatsache. Ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Ob uns das passt oder nicht. Und wenn wir das nicht so sehen, wenn wir das nicht so verstehen, dann leben wir in der Tat gefährlich. Warum? Weil wir nämlich dann meinen, wir könnten uns so auf unsere kleinen Fundamente verlassen. Was auch immer die sein mögen. Nicht, dass wir, was weiß ich, einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass wir eine intakte Familie haben oder dass wir eine kernige Gesundheit haben oder einen ungebrochenen Optimismus und dass wir immer in der Lage sind, so mit unserer Begabung und mit unserem Geschick uns aus jeder schwierigen Situation selbst herausziehen zu können. Oder dass wir auch viel Gutes tun, auch viel Gutes an Menschen tun. Wie man zum Beispiel in folgender Beerdigungsanzeige lesen konnte, ist ja manchmal ganz interessant, was man so aus Beerdigungsanzeigen herauslesen kann. Und die fand ich gerade treffend für diesen Text. Da heißt es nämlich, das Leben eines Menschen zählt nicht viel. Es zählt allein sein Tun und Sein. Du hast getan, was andere nicht vermocht. Du hast gedient, geholfen, wo zu helfen war. Versuch, den Menschen recht zu tun, wo immer es nur möglich war. Und jetzt kommt es. Wenn einer je vor seinem großen Thron ein Recht auf Gnade hat, dann müsstest du es sein. Ja, liebe Geschwister, wenn Jeremia diese Beerdigungsanzeigung gelesen hätte, der hätte gesagt, nein, nein, nein und abermals nein. Wir haben eben kein Recht auf Gnade. Das ist es ja gerade, liebe Geschwister. Das ist es ja gerade, dass wir eben kein Recht auf Gnade haben. Das müssen wir wirklich ganz tief verstehen, sonst verstehen wir Jesus Christus und sein Kreuz nicht. Und sonst verstehen wir auch diesen Satz hier nicht. Die Güte des Herrn ist es, dass wir noch nicht gar aus sind. Und der Humanismus, der zum Teil auch in frommen Kreisen Einzug gehalten hat, der sagt uns genau das andere. Der sagt uns, ja, da gibt es noch diesen guten Kern im Menschen und an den müssen wir nur appellieren. Und wenn wir dann auch noch so die richtigen Erziehungsmethoden anwenden, dann wird schon irgendwann etwas Positives dabei herauskommen. Aber liebe Geschwister, das versucht die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Und es hat sich nichts geändert. Schauen wir doch in die Welt hinein, in die Nachrichten. Nicht und andere kommen vielleicht vom evolutionären Standpunkt her und sagen, ja, wir schaffen es eines Tages, diese Aufwärtsentwicklung des Menschen. Aber es bedarf nur halt noch ein bisschen Zeit. Habt Geduld. Wir schaffen es. Sagen wir doch mal ganz nüchtern. Wenn wir einmal das betrachten, was so seit circa 60, 70, 80 Jahren hier auf dem Globus passiert ist, wie will man da noch an den Humanismus oder an eine evolutionäre Aufwärtsentwicklung des Menschen denken können? Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Seit 1. Mose 3 geht es kontinuierlich abwärts. Auf dieses Niveau, auf diesen Stand, auf diese Höhe von 1. Mose 1 und 2 kommen wir nicht mehr. Kommen wir hier auf Erden nicht mehr. Sondern die Güte des Herrn allein ist es, dass wir noch bestehen, dass wir noch nicht gar aus sind. Das müssen wir so sehen. Das ist das Fundament, auf dem wir heute, auf dem wir jetzt stehen. Und dann werden all die kleinen Fundamente, auf die wir zu glauben stehen, die werden alle hinfällig. Wir mögen kurzfristig darauf stehen. Aber wenn Gott einmal seine Güte wegziehen würde, bricht alles zusammen. Und das will uns Jeremia zu Beginn des neuen Jahres sagen. Der einzige Anker, der unser Leben wirklich aufrechterhält, ist eben die Güte Gottes. Und im Zusammenhang mit dieser ersten Frage und mit der entsprechenden Antwort sagt uns Jeremia jetzt noch etwas Entscheidendes. Man könnte ja jetzt ganz fromm sagen, und wenn ich jetzt das so sage, fromm sage, dann meine ich das jetzt auch ernst. Man könnte jetzt wirklich sagen, ja, es ist in der Tat richtig, dass wir einen, im Bild gesprochen, jetzt einen Rucksack mit Problemen ins neue Jahr hinübernehmen. Aber seht doch mal, es gibt Menschen, denen geht es noch wesentlich schlimmer als uns. Nicht, da sind Menschen in der Welt, die sind auf der Flucht, nicht die hungern, die werden verfolgt, die werden gefoltert und so weiter. Also lasst uns wirklich einander trösten und lasst uns auch wirklich dankbar dafür sein. Und das ist ja auch richtig, liebe Geschwister, das ist ja auch wahr. Und dafür sollen wir ja auch dankbar sein. Und trotzdem müssen wir sagen, es ist letztendlich zu kurz, zu harmlos gedacht. Es geht nämlich nicht darum, dass wir für das eine oder andere mehr dankbar sind, sondern uns muss wirklich bewusst werden, liebe Geschwister, dass alles, was uns ausmacht, also unsere ganze Existenz, unsere pure Existenz, wir wirklich Gott zu verdanken haben. Jeremia sagt ja in diesem Text nicht, wenn es Gott nicht gäbe, dann ging es uns etwas schlechter. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, wenn Gott gnädigerweise nicht in unser Leben eingreifen würde, immer wieder und immer wieder, dann gäbe es uns schon längst nicht mehr. Das sagt Jeremia. Und das müssen wir wirklich verstehen. Ich habe erfahren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch veröffentlicht wurde mit dem Titel Hurra, wir leben noch. Und da kann man so eine ähnliche Reaktion lesen. Da heißt es dann, ja, wir sind noch mal davongekommen. Andere hat es noch viel, viel schlimmer erwischt. Wir sitzen jetzt zwar auf Trümmern, aber wir können neu anfangen. Wir können neu aufbauen. Wir können jetzt unser Leben in die Hand nehmen und dann wollen wir doch mal sehen, was dabei herauskommt. Und dann kann man in diesem Buch weiterlesen, dass das die Meinung des größten Teils der Bevölkerung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Überlegen wir einmal, wenn Jeremia damals nach dem Zweiten Weltkrieg gepredigt hätte. Oder sagen wir es mal so. Überlegen wir einmal, was vielleicht oder wie die Menschen sich vielleicht verhalten hätten, wenn sie auf all die Jeremias gehört hätten, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg gepredigt haben. Und ich denke da an die Brüder Johannes und Wilhelm Busch, oder ich denke an Helmut Thielicke, oder ich denke an Hans-Otto Lilje und wird sicherlich noch einige mehr gegeben haben. Was wäre da vielleicht die Reaktion der Menschen gewesen, wenn sie auf die Jeremias in Anführungsstrichen damals nach dem Zweiten Weltkrieg gehört hätten? Vielleicht hätten sie wirklich gesagt, ja, wir haben eine große Schuld auf uns geladen, aber wir können Gott jetzt nur auf Knien danken, dass er uns nochmal eine neue Chance gibt. Ja, wir sind wirklich schuldig geworden und wir wollen uns jetzt voll und ganz Gott zuwenden und wir wollen jetzt wirklich eingestehen, dass wir von seiner Güte abhängig ist. Dass es allein Gottes Güte ist, dass wir noch existieren und dass wir jetzt eine neue Chance bekommen. Vielleicht, ich kann immer nur sagen vielleicht. Nicht vielleicht hätten sich die Kirchen dann nicht so schnell geleert. Nicht vielleicht hätten wir uns nicht so schnell oder nicht in diesem Riesentempo von Gottes Geboten entfernt, wie wir es wirklich erleben. Und vielleicht wäre die Gesetzgebung nicht so dreist und frech gegen Gottes Gebote aufgetreten, wie wir es zurzeit wirklich erleben. Nicht, wenn das in der Tat geschehen wäre, dass das die Menschheit oder dass das deutsche Volk begriffen hätte, wir leben wirklich allein von der Güte des Herrn. Aber nun muss man natürlich auch mit aller Nüchternheit sagen, nicht, dass unser Land, unser Volk, unsere Gesellschaft diese Chance vertan hat. Aber wir, liebe Geschwister, wir, die wir doch an den Herrn Jesus Christus glauben, wir werden zu Beginn des Jahres 2014 aufgefordert, uns wirklich die Standortbestimmung des Jeremias zu eigen zu machen. Nicht, dass es wirklich die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Nicht, und circa 600 Jahre später hat der Apostel Paulus diese Standortbestimmung Jeremias noch einmal wiederholt. Römer 2, die Verse 3 und 4, wo er sagt, denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte und seiner Langmütigkeit? Nicht, was will Apostel Paulus damit sagen? Nicht, Mensch, willst du nicht endlich begreifen, dass du wirklich nur deshalb lebst, weil eben die Güte und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes eben da ist? Nicht, und das gilt jetzt für alle Menschen, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht gläubig sind, ob ihnen das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Nicht Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gott erhält die Lebensgrundlage über Gläubige und Ungläubige. Und selbst der entschiedenste Atheist kann keinen Atemzug tun, wenn Gott ihm das nicht schenkt. Das müssen wir wirklich so sehen. Also, dass wir das wirklich zu Beginn des neuen Jahres festhalten, das Fundament, auf dem wir jetzt stehen, ist allein die Güte Gottes. Die ist es, dass wir noch nicht gar aus sind. Aber dann kommt ja sofort die Frage, wie lange reicht diese Güte Gottes eigentlich? Wie lange reicht sie? Auf dem also die gesamte Menschheit steht. Was kommt morgen? Was erwartet mich im neuen Jahr 2014? Nicht? Und daraus folgt also zwingend diese zweite Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Nicht, worauf dürfen wir bauen, wenn wir an morgen denken, wenn wir an die Zukunft denken, ja, wenn wir an das Jahr 2014 denken, mit all den Ungewissheiten, mit all den Unsicherheiten. Worauf dürfen wir bauen? Und da gibt uns Jeremia auch die Antwort. Nicht im zweiten Teil von Vers 22 und in diesem Vers 23, wo er sagt, ja, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu. Ja, deine Treue, o Herr, ist groß. Ich meine, das ist ein bekanntes Wort. Das kennen wir ja wirklich in- und auswendig. Und manchmal, vielleicht lesen wir da so schnell drüber hinweg. Aber können wir das wirklich begreifen? Können wir das wirklich begreifen, diesen Satz, angesichts des Mordens und des Hasses, des Streites, der Brutalität, nicht, was sich schon seit Jahrtausenden durch die Menschheitsgeschichte zieht? Nicht angesichts des, ja man muss sagen, angesichts des schrecklichen Blutstromes, das sich durch die gesamte Menschheit zieht und immer breiter wird. Können wir diesen Satz verstehen? Wenn wir ehrlich sind, müssten wir eigentlich sagen, nein, wir können es nicht verstehen. Und dieser Vers, den wir gerade gehört haben, der öffnet uns jetzt wirklich einen Blick für das Herz des Vaters. Und das Herz des Vaters, das wissen wir, kommt in einer Person ganz besonders zum Ausdruck, nämlich in Jesus Christus. In seinem Sohn, Jesus Christus, wird das ganze Programm der Güte und der Barmherzigkeit und der Freundlichkeit Gottes sichtbar. Und zwar durch das, was Jesus Christus außerhalb Jerusalem auf Golgatha vollbracht hat. Da, wo man drei Kreuze errichtet hat und die zu seiner Rechten und zu seiner Linken dort zurecht hingen und diese beiden stellvertretend für die gesamte Menschheit, der eine stellvertretend für den großen Teil der Menschheit, die erste Frage nicht beantworten wollen können oder was weiß ich, oder das nicht verstehen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Nicht? Und der andere stellvertretend für diese Minderheit, die es wirklich begriffen hat und die sich dann in die erbarmenden und vergebenden Arme Gottes geflüchtet hat. Aber trotz alledem, die Tür ist deshalb für die gesamte Menschheit offen, weil es eben diesen einen in der Mitte da gab, nämlich Jesus Christus, der das Gericht für die gesamte Menschheit getragen hat. Und jetzt können wir auch so einen Liederdichter verstehen, wie Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren, wir kennen dieses Lied, nicht, wo er sagt, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und dann heißt es in einer weiteren Strophe, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Und dieser Strom, liebe Geschwister, dieser Strom der nicht enden wollenden Güte und Barmherzigkeit Gottes ist doch eines Tages auch in dein Leben hineingekommen. Und er fließt immer noch, dieser Strom. Er hört nicht auf. Aber diesen zweiten Vers da, den wir da gerade gehört haben, nicht, dass die Barmherzigkeit Gottes noch kein Ende hat, da steckt ja auch eine Warnung drin. Nicht eine Warnung, die durch das schlichte Wörtchen noch ausgedrückt wird. Nicht, dieser Vers ist eben keine religiöse Beruhigungspille. So nach dem Motto, naja, es wird doch nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Sondern dieses Wörtchen noch, das markiert eine Grenze. Ja, es markiert eine Grenze, auch wenn diese Grenze noch etwas in der Zukunft liegt. Aber sie markiert eine Grenze und diese Grenze sagt uns in aller Deutlichkeit, jetzt, liebe Geschwister, jetzt ist die Zeit, dass ich die richtigen Konsequenzen ziehe. Jetzt ist die Zeit, dass ich die Weichen richtig stelle. Ja, jetzt ist es wirklich Zeit, dass ich in die erbarmenden Arme Gottes flüchte. Jetzt ist es wirklich Zeit, dass ich anerkenne, ja, es ist deine Güte, dass ich hier noch existiere auf Erden. Oder um es zusammenfassend zu sagen, die Tür ist jetzt noch offen. Jetzt ist die Tür noch offen, auch zu Beginn des Jahres 2014. Und deswegen hat die christliche Gemeinde zu Recht, ganz zu Recht, das Bild von der Arche Noah für sich in Anspruch genommen. Damals, als auch eine Tür offen war. Und jeder hineingehen durfte, der wollte. Aber nicht Menschen haben die Tür von innen zugemacht, nicht Noah hat die Tür von innen zugemacht und gesagt, tut mir leid, geht nicht mehr, ist sowieso schon alles so gedrängt und voll, passt keiner mehr rein. Nein, Gott hat von außen zu seinem Zeitpunkt die Tür zugemacht und hat gesagt, bis jetzt ist die Chance gewesen, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt kommen meine Gerichte. Liebe Geschwister, und deswegen gehen wir doch auch auf die Straße oder deswegen sprechen wir doch auch mit den Menschen aus unserem Umfeld, dass sie wirklich in diese Hand Gottes einschlagen, dass sie wirklich herausgerettet werden. Deswegen machen wir das doch. Nicht? Und in diese gleiche Richtung gehen doch die Apostel auch, wie ein Paulus, wie ein Petrus. Römer 2, Vers 4, der zweite Teil, da heißt es, weißt du denn nicht, Mensch, weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das ist doch der Grund, nicht, das ist mir so klar geworden, das ist doch der Grund, warum wir überhaupt so lange leben dürfen. Nicht, dass wir uns hier ein paar schöne Jahre machen, nicht, dass wir das jetzt falsch verstehen, dass Gott uns sowas nicht gönnen würde. Aber das ist doch nicht mein Hauptanliegen. Nicht, das ist der Grund, warum wir so lange leben dürfen, damit Menschen wirklich zur Buße finden. Das müssen wir doch mal in aller Klarheit und Deutlichkeit sehen. Und wenn ein Mensch im Jahr 2014 wirklich mit der Gnade Gottes spielt, mit seiner Güte und mit seiner Barmherzigkeit, ja, dann muss man es auch in aller Deutlichkeit sagen, dann ist das eben ein weiterer Schritt in die Arme des Zornes Gottes, in den Abgrund. Das ist so. Nicht? Und Petrus sagt es doch ähnlich im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert die Verheißung nicht. Nicht wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße findet. Das ist es, liebe Geschwister. Nur dieses Wort hier, die Barmherzigkeit Gottes hat noch kein Ende. Aber was sagt dieser Vers denn jetzt uns? Die wir ja an Jesus Christus irgendwann einmal zum Glauben gekommen sind, die wir also irgendwann einmal diese grundsätzliche Vergebung erfahren haben, nicht die wir jetzt seine Kinder sind, die wir jetzt schon Jahre oder Jahrzehnte mit ihm unterwegs sind, in der Nachfolge stehen, was sagt uns dieser Satz, die Barmherzigkeit Gottes hat noch kein Ende? Und das ist jetzt das Wunderbare und das Tröstliche, was aus diesem Vers ja so hervorleuchtet. Dass wir jetzt ohne diesem Vers Gewalt anzutun, dass wir dieses Wörtchen noch streichen und durch das Wörtchen niemals ersetzen dürfen. Nicht Gottes Barmherzigkeit hat für die, die an ihn glauben, niemals ein Ende. Selbst wenn wir diese Phase des Todes durchschreiten, denn dann steht der Herr Jesus Christus oder steht der lebendige Gott am anderen Ende hinter der Tür des Todes und wartet darauf, dass er dich mit freudigen Armen empfangen darf. Das ist das Tröstliche, was aus diesem Vers hervorleuchtet. Die Barmherzigkeit Gottes hat für die, die an ihn glauben, niemals ein Ende. Das dürfen wir wissen. Und liebe Geschwister, das zu wissen, dass das auch im Jahr 2014 über meinem Leben steht. Das zu wissen, liebe Geschwister, dass mir der lebendige Gott das jeden Tag, auch im neuen Jahr, zuspricht. Das zu wissen, nicht, dass sich der Herr auch im neuen Jahr um meine Probleme kümmern wird. Das zu wissen, dass über allem was so an Schuld und Belastung aus dem alten Jahr mit hinübergenommen werden muss ins neue Jahr, dass über allem wirklich dieser Satz steht: Die Barmherzigkeit Gottes hat für uns niemals ein Ende. Ich denke, das ist wirklich eine Perspektive für 2014. Und Jeremia hört ja noch nicht auf. Nicht, das geht ja jetzt noch weiter. Nicht, jetzt heißt es ja weiter, sondern sie, also die Barmherzigkeit Gottes, ist alle Morgen neu. Nicht, und dieses herrliche Wort darin ist ja dieses Wörtchen neu. Nicht, man könnte ja auch sagen, ja, die Barmherzigkeit Gottes, die ist unverbraucht, sie ist taufrisch, sie ist nicht abgegriffen. Nicht so wie eine Batterie, die irgendwann mal verbraucht ist. Sondern diese Barmherzigkeit Gottes gilt das ganze Jahr 2014, alle 365 Tage oder alle 340 Tage, 20 sind ja schon vorbei. Nicht, sie gilt, diese Barmherzigkeit. Und das, ja, ich meine, das erhöht ja nochmal unsere Perspektive für 2014, dass wir das wissen dürfen. Ja, diese Barmherzigkeit Gottes, sie ist wirklich taufrisch. Jeden Morgen kann ich darauf zurückgreifen. Ich las vor kurzem eine Lebensweisheit, die lautet so, das Beste an der Zukunft ist, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt. Nicht, das Beste an der Zukunft ist, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt. Ich meine, das klingt ja zunächst mal recht schön. Nicht, dass man so jeden Tag scheibchenweise abarbeiten kann. Aber liebe Geschwister, halten wir doch mal diesen Vers von Jeremia dagegen. Was ist das doch für ein Unterschied? Dann sage ich doch nicht mehr, das Beste an der Zukunft ist, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt, sondern dann sage ich doch, das Beste an der Zukunft ist, dass Gottes Barmherzigkeit niemals ein Ende hat und dass sie jeden Morgen neu ist. Nicht nur das, sondern dass diese Barmherzigkeit mich auch jeden Tag führt und leitet und trägt und so weiter und so fort. Nicht, Gott ist im Grunde genommen, ja, wie soll man es ausdrücken? Gott ist im Grunde genommen wie ein irdischer Vater. Nicht, der sein Kind, das noch nicht laufen kann, auf seinen Schultern trägt. Nicht, das wird ja so wunderbar ausgedrückt im 5. Mosebuch, Kapitel 33, Vers 12, da heißt es, der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Alle Zeit wird er über ihm halten. Und jetzt kommt es. Und wird zwischen seinen Schultern wohnen. Und genau das ist damit gemeint. Nicht, dass der Heilige, dass der allmächtige Gott uns jetzt im Bild gesprochen, auch im Jahr 2014 auf seinen Schultern durchtragen wird. Das ist es. Aber jetzt setzt Jeremia ja noch eins drauf. Er ist ja immer noch nicht fertig. Nicht? Barmherzigkeit hat für uns niemals ein Ende. Die ist alle Morgen neu. Jetzt geht es ja noch weiter. Nicht, nachdem er also hier Gottes Barmherzigkeit sozusagen beschrieben hat, nachdem er gesagt hat, ja, sie hat niemals für uns ein Ende und sie ist alle Morgen neu, nicht, da kann er jetzt im Grunde genommen nicht mehr in dieser dritten Person reden mit Gott. Nicht, er ist so voller Erstaunen und so voller Erleichterung, nicht, dass er sich jetzt direkt an Gott wendet und sagt, ja, o Herr, deine Treue ist groß, deine Treue ist groß. Das ist das Ergebnis. Und dahin möchte uns auch Jeremia führen in das Jahr 2014, dass wir in der Tat sagen können, jeden Tag sagen können, ja, es stimmt, deine Treue, o Herr, ist wirklich groß. Dahin möchte er uns wirklich führen, Jeremia. Natürlich, liebe Geschwister, keiner von uns weiß, was ihn in den nächsten 340 Tagen erwarten wird, welche Ungerechtigkeiten er ertragen muss. Keiner weiß das von uns. Und ich bin davon überzeugt, es wird Tage geben in unserem Leben, wo wir Gott fragen, warum hast du uns in diese Situation hineingeführt, wo wirklich die Luft zum Atmen knapp wird. Aber liebe Geschwister, dass wir dann wirklich daran denken, an dieses Wort hier, seine Barmherzigkeit hat niemals ein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue, o Herr, ist groß. Auf dich dürfen wir uns verlassen. Du stehst wirklich für uns ein. Du hilfst uns auch durch das Jahr 2014. Und das Wunderbare ist ja noch weiterhin, dass zu Gottes Großzügigkeit gehört, dass er uns auch einen Beweis dieses Wortes gibt. Wir sagen ja auch manchmal zu Menschen, naja, du kannst mir viel erzählen. Dann beweise mir doch mal, dass es so ist. Und Gott ist so großzügig, dass er uns auch noch Beweise aus deiner Geschichte, aus deiner Heilsgeschichte gibt für dieses Wort. Nicht, er würde dir sagen, lieber Mensch, schau dir doch mal mein Volk an. Schau dir doch mal mein Volk an. Wie habe ich dieses Volk über Jahrtausende getragen, geführt und geleitet? Es lebt heute noch und es wird bis zum Ende, wird mein Volk leben. Trotz seines ganzen Ungehorsams, trotz seiner ganzen Untreue, trotz seines ganzen Götzendienstes. All das, und das sieh Mensch, all das hat mich nicht daran gehindert, mein Volk, das ich nach 1. Mose 12 mit Abraham herausgerufen habe, es wirklich in Güte, in Barmherzigkeit, in Liebe und Treue zu tragen. Und das, Mensch, halte dir bitte vor Augen. Daran siehst du doch einmal, wie groß meine Macht, meine Stärke ist, wie groß auch mein Durchsetzungsvermögen ist und vor allen Dingen, wie groß wirklich meine Treue, meine Barmherzigkeit ist. Und du kannst sie auch im Jahr 2014 darauf verlassen. Diese Treue und diese Güte wird nicht wanken, sie wird nicht weichen. Nicht so wie dieses kleine Mädchen, das eines Tages von seiner Freundin gefragt wurde, sag mal, wie viel Geld hast du denn bekommen zum Geburtstag? Und dieses Mädchen antwortet, 10 Euro. Oh, sagt er, ist ja eine ganze Menge. Kannst du mir das mal zeigen? Und das Mädchen holt das Geld aus der Tasche und die Freundin fängt an zu zählen. Und sie sagt, aber wieso sagst du mir 10 Euro? Ich zähle doch nur 5 Euro. Und daraufhin sagt das Mädchen strahlend, ja, mein Vater hat mir aber gesagt, dass er mir heute Abend noch 5 Euro geben wird. Sehen Sie, und das ist es. Das hat das Mädchen gewusst. Auf die Aussage meines Vaters kann ich mich verlassen, dass er mir heute Abend noch 5 Euro geben wird. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, ich habe 10 Euro, auch wenn ich nur 5 Euro in der Tasche habe. Und genau das, dahin möchte uns Jeremia, dahin möchte uns dieses Wort führen. Dass wir uns wirklich schon heute auf die Verheißungen, auf die Barmherzigkeit und auf die Treue verlassen dürfen. Auch wenn das Jahr 2014 sozusagen noch verborgen vor uns liegt. Wir gar nicht wissen, was sich da alles verbirgt. Aber das dürfen wir wissen. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen dürfen wir wirklich mutig und zuversichtlich in das Jahr 2014 gehen dürfen. Auch wenn es wirklich noch verborgen vor uns liegt und wir eben nicht wissen, was alles auf uns zukommt. Ja, so wie ein gläubiger Landarzt es einer alten Dame erklärt hat. Und dieser Landarzt, der machte also seine Krankenbesuche, machte der in der Regel immer mit seinem Hund. Er fuhr also dann mit dem Fahrrad zu der betreffenden Person und der Hund an der Leine nebenher. Und dieser Hund, der musste natürlich aus verständlichen Gründen, musste natürlich immer draußen bleiben vor der Tür. Und eines Tages kommt er zu dieser alten Dame. Und die alte Dame hatte so das Gefühl, dass es nicht mehr lange mit ihr dauert, dass sie also sterben wird. Und dann stellt sie diesem Doktor die Frage und sagt, Herr Doktor, ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, aber sagen Sie mir, was kommt wirklich nach diesem dunklen Vorhang, vor dem ich jetzt stehe? Und in dem Moment, wo sie das fragt, kratzt der Hund an der Tür. Und da sagt der Landarzt zu der alten Dame, sehen Sie, das ist so wie mit meinem Hund. Der hat noch nie Ihr Zimmer gesehen. Der weiß auch überhaupt nicht, wie es darin aussieht. Aber er weiß, dass sein Herrchen in diesem Zimmer ist und deswegen ist er getrost und hat keine Angst. Und so, sagt er, so ist es mit jedem Menschen, der wirklich an Jesus Christus glaubt. Wenn er wirklich also diese Phase des Todes durchschreitet, dann steht am anderen Ende, steht sozusagen dahinter der lebendige Gott mit offenen Armen und freut sich, dass er sie in Empfang nehmen darf. Und so ist es auch bei uns, liebe Geschwister. So darf es auch bei uns sein. Bei uns mag es jetzt vielleicht nicht um die Tür des Todes zu gehen, aber um die Tür des neuen Jahres, wo wir auch nicht wissen, was sich dahinter alles verbirgt. Aber wir dürfen wissen, dass dahinter der Herr steht und dass er uns wirklich festhält mit seiner Treue und mit seiner Güte und mit seiner Barmherzigkeit. Ja, liebe Geschwister, das waren diese zwei Fragen, diese zwei richtigen Fragen. Und entscheidend ist, dass wir darauf wirklich diese richtigen Antworten bekommen. Nicht, worauf stehen wir jetzt, auf welchem Fundament? Jeremia sagt uns eindeutig, es ist die Güte Gottes, auf der wir jetzt stehen hier. jetzt und heute. Und die ist es, dass wir noch nicht gar aus sind, dass wir also noch leben. Und worauf dürfen wir morgen hoffen? Wir dürfen hoffen auf seine Barmherzigkeit, die für uns, die wir an ihn glauben, niemals ein Ende hat und die jeden Morgen neu ist. Und dass wir auch dahin kommen, dass wir wirklich sagen können, ja Herr, es stimmt. Die Tage mögen manchmal sehr schwierig sein, aber deine Treue ist in der Wahrheit wirklich groß. Das wollte ich uns mal zu Beginn des Jahres weitergeben. Amen.